ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Wer liebt das nicht, am Meer zu sitzen und das Rauschen der Wellen zu hören? Doch die Ozeane haben viel mehr zu bieten als die Oberflächengeräusche. Unter Wasser in den Tiefen kommunizieren Tiere und auch das Eis an den Polen bewegt sich und produziert unter Wasser Töne. So weit, so gut. Aber dazu kommen auch Geräusche, die von den Menschen gemacht werden. Lärm durch Schiffe, Offshore-Bohrungen oder auch unter Wasser Bergbau. Ob und wie das dem Meer schadet, das ist unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert. Wir sprechen über Unterwasserschall, Unterwasserlärm. Das ist Ausgabe 3652. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
Hamburg.
Wir sind heute einem Phänomen auf der Spur, was die Wissenschaft noch gar nicht so lang auf dem Zettel hat. Es geht um Unterwasserschall, um Unterwasserlärm. Und am Mikrofon des Hafenkonzerts jetzt Professor Peter Ehlers. Er war lange Jahre Präsident des BSH und beschäftigt sich heute noch mit dem Thema. Professor Ehlers, Unterwasserlärm, warum hatte die Wissenschaft das lange nicht auf dem Zettel, im Gegensatz zu Themen wie zum Beispiel Müll im Meer oder die Erwärmung der Meere? Das ist doch relativ neu.
Ja, so neu ist es eigentlich gar nicht für die Wissenschaft. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen seit etwa 20 Jahren. Und heute sagt die Wissenschaft, bevor wir wirklich viel wissen, müssen wir weitere 20 Jahre untersuchen. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, was man nicht sieht, dass spielt offenbar keine Rolle. Und aufmerksam ist man eigentlich erst geworden, als man feststellte, dass der eine oder andere Wal sich irgendwo aufhielt, wo man ihn noch nie gesehen hatte oder sogar irgendwo am Strand landete. Und man dann sehr schnell feststellte, offenbar hat er die Orientierung verloren. Und dann ist man diesem Phänomen näher nachgegangen. Und wie gesagt, seit etwa 20 Jahren gibt es Wissenschaftler überall auf der Welt, die an diesen Themen sitzen, die aber sagen, wir brauchen noch viel mehr Zeit. Die Frage ist, ob man diese Zeit wirklich braucht oder ob nicht allmählich die Zeit gekommen ist, um zu handeln.
Über das Handeln sprechen wir gleich. Reden wir noch mal über die Wale und überhaupt über die Bewohner des Meeres. Das sind ja nicht nur die Wale, es sind viele Fische, es sind Algen, es sind Korallen, die Korallenriffe. Das ist ja schwierig, da Messungen anzustellen, ob Korallen leiden unter dem, was oben drüber passiert und Lärm, also Schallwellen verursacht. Kann man das überhaupt?
Das ist sicherlich schwierig. Und das ist sicher einer der Gründe, warum eben auch die Wissenschaftler sagen, wir brauchen noch viel mehr Zeit. Auf der anderen Seite muss man sich immer wieder fragen, müssen wir hier nicht das Vorsorgeprinzip anwenden? Und haben wir nicht inzwischen jedenfalls so viele Erkenntnisse, dass wir im Grunde wissen, Unterwasserschall ist etwas, was den Lebewesen im Meer nicht gut tut. Und ich glaube, dafür hat man genügend Einzelfälle jetzt auch wissenschaftlich untersucht, um in Anwendung des Vorsorgeprinzips zum Ergebnis zu kommen. Wir wollen nicht weitere 20 Jahre warten, sondern eigentlich wissen wir schon so viel, dass wir jetzt uns ernsthaft überlegen können, was kann man denn machen?
Sie sprechen das Vorsorgeprinzip an. Was kann man denn tun? Denn eins ist klar, die Meere werden immer mehr ausgebeutet. Stichwort Offshore-Windanlagen, Stichwort Ölförderung. Ist da überhaupt noch eine Chance, irgendwas zu tun, um tatsächlich die Wale und die Fische und die Pflanzen zu schützen?
Man kann sicher etwas tun. Und ein schönes Beispiel ist eigentlich die Offshore-Windindustrie. Man anfing, die Windmühlen im Offshore-Bereich zu errichten, da stellte man fest, dass zumindest die Rammarbeiten wahnsinnig laut sind und dass das nicht gut für die Meeresumwelt sein kann. Und dann hat man gesagt, gut, wir müssen uns jetzt mal auf einen Grenzwert festlegen und dieser Grenzwert muss eingehalten werden. Und ihr Industrie, wenn ihr bauen wollt, müsst euch überlegen, wie ihr das schafft. Und dann hat man den sogenannten Blasenschleier erfunden, der ein sehr probates Mittel ist, um hier den Lärm ganz wesentlich zu reduzieren. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, wir müssen jetzt etwas machen und auf diese Weise geht es nicht weiter, dass dann sehr schnell in vielen Bereichen auch technische Lösungen kommen werden. Ein Beispiel ist die Schifffahrt. Die Schifffahrt hat als einziger Bereich weltweit überhaupt seit mehr als 10 Jahren schon Richtlinien, um den Unterwasserlärm zu reduzieren. Das sind technische Anforderungen, das sind operationelle Anforderungen und daran wird gearbeitet. Und so muss man weitermachen. Ich glaube, dann kann man allmählich versuchen, das Problem wirklich in den Griff zu bekommen, wobei man natürlich den Lärm nie hundertprozentig vermeiden kann. Aber man wird auf sehr viel niedrige Werte kommen müssen. Und ich glaube, das wird technisch möglich sein, wenn man einfach den Betreffenden sagt, so geht es nicht weiter.
Die technische Seite ist die eine. Die andere Seite wäre möglicherweise Schutzgebiete auszuweisen. Wird das auch diskutiert?
Das wird wohl auch diskutiert, allerdings noch nicht so ganz ernsthaft. Das ist sicherlich eine Möglichkeit und etwas, was man weiter verfolgen muss. Durch das neue Biodiversitätsübereinkommen sind dafür ja auch jetzt noch bessere völkerrechtliche Grundlagen gelegt worden. Aber bevor ich ein Schutzgebiet einrichten kann, brauche ich natürlich für dieses Gebiet auf das Gebiet bezogene genaue Erkenntnisse. Denn Lärm ist natürlich auch nicht gleich Lärm, sondern man muss sehr unterscheiden zwischen dem Lärm, der von Schiffen ausgeht, zwischen dem Lärm, der von seismischen Untersuchungen ausgeht, der von meeresbergbaulichen Aktivitäten ausgeht. Man muss unterscheiden zwischen den Frequenzen, man muss unterscheiden, ob es Dauerlärm ist oder ob es eben ein Lärm ist nur für eine bestimmte Zeit. Und das alles muss dann für das jeweilige Gebiet genau untersucht werden. Das BSH zum Beispiel ist dran, ein Kataster zu entwerfen, um überhaupt festzustellen, wo haben wir denn die Problembereiche. Und das wird man auch weitermachen müssen.
Und dass da tatsächlich praktisch geforscht wird, das zeigt die jüngste Veranstaltung in Malmö an der World Maritime University. Sie waren dabei und darüber sprechen wir gleich. Unterwasserschall, was ist das eigentlich genau? Wie muss man sich das vorstellen? Und welche Auswirkungen hat menschengemachter Unterwasserschall eigentlich auf die Tierwelt im Meer? Antonia Reif war für uns im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und wollte genau diese Fragen einmal klären.
Unterwasserschall sind Druckwellen, zum Beispiel erzeugt von Wellen am Strand. Das klingt unter Wasser so. Auch Regentropfen auf der Meeresoberfläche erzeugen Unterwasserschall. Oder der Schweinswal, wenn er unter Wasser kommuniziert. Lebewesen im Meer nutzen Unterwasserschall ganz praktisch zum Kommunizieren, für die Partnersuche oder zur Orientierung. Ähnlich wie für Menschen der See sind, ist für Meerestiere der Schall ein essentielles Mittel und eine Art Signal in der Wasserwelt, erklärt die Geophysikerin Karina Jurecek vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg.
Unterwasserschall ist sehr ähnlich zu dem Schall, den wir so hören, also sozusagen alle Prozesse und auch Lebewesen generieren. Sozusagen Druckwellen. Es ist tatsächlich vielleicht schwierig als Mensch, die Wahrnehmung von allen Lebewesen unter Wasser nachzuvollziehen. Die kann da wirklich vielfältig sein, aber zumindest bei einem Teil ist es ähnlich wie bei uns. Wir hören quasi einfach diese Signale so und nehmen sie wahr.
Die Umwelt unter Wasser macht also eine Menge Geräusche. Das liegt alles im normalen und natürlichen Bereich. Seit die Menschen zunehmend aktiv auf dem Meer geworden sind, tragen sie immer mehr verschiedenste Arten von Geräuschen in die Unterwasserwelt ein. Beispielsweise durch Seeschifffahrt oder dem Bau von Windkraftanlagen. Irgendwann kippt dann durch diese Einflüsse die Geräuschkulisse vom natürlichen Unterwasserschall in den sogenannten Unterwasserlärm.
Es ist ähnlich wie unser Empfinden, jetzt beispielsweise auf Straßenlärm oder halt eben auf sehr, sehr laute Geräuschquellen. Am Anfang ist es einfach so, wir nehmen etwas wahr. Und da sind auch unten Menschen beispielsweise ganz unterschiedlich. Und genauso ist es auch bei Lebewesen. Einige Lebewesen können besser hören, andere schlechter und nehmen Dinge dann eben auch unterschiedlich früh wahr oder spät.
Danach beginnt beim Unterwasserschall der Bereich, bei dem für die Tiere langsam ein Störgefühl einsetzt.
Also wir kennen es auch im Büro, wir wollen uns konzentrieren und dann klickert aber irgendwie nebenan immer jemand mit dem Tacker oder mit der Tastatur. Und einige fängt das an früher zu nerven und andere eben später. Genauso ist es bei der Tierwelt.
In der Überwachung von Unterwasserlärm ist diese Art von Störung schon höchst relevant, erklärt Jurecek.
Denn es kann bedeuten, dass Tiere einerseits mit Prozessen oder Verhaltensweisen aufhören, die wichtig sind für ihr Überleben oder halt eben auch das Überleben der Art. Es kann aber auch bedeuten, dass sie einfach den Bereich meiden Und das heißt, sie müssen in dem Fall wegschwimmen oder irgendwie aus dem Bereich, der vielleicht eigentlich ihr präferierter Bereich wäre, rausgehen. So.
Der Schweinswal ist dabei eine Schlüsselart. Für die deutschen Gewässer in Nord- und Ostsee spielt er eine wichtige Rolle und ist streng geschützt. Als extrem sensitives Lebewesen, das sich schnell gestört fühlt, meidet der Schweinswal sehr schnell lärmbelastete Gebiete. Oder er leidet durch starken Schalllärm sogar Verletzungen.
Und Verletzung bedeutet für uns in Deutschland speziell tatsächlich, dass man beispielsweise eine temporäre Hörschwellenverschiebung verursacht. Das bedeutet, dass man für einen bestimmten Zeitraum schlechter hören kann. Man kann sich das also ungefähr so vorstellen, man war in der Disco oder irgendwo auf einem lauten Konzert. Und dann merkt man schon, dass man, wenn man da weggeht, man irgendwie ein bisschen schlechter hören kann.
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, das BSH mit Sitz in Rostock und Hamburg, überwacht daher die Einhaltung von bestimmten Regeln und Richtlinien in Bezug auf Unterwasserlärm. Dem zugrunde liegt das nationale Schallregister, in dem das BSH alle Daten sammelt, um die Lärmbelastung unter Wasser zu bewerten.
Und es gibt auch sehr gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die Modelle dafür produzieren, wie genau die Quelle Schall produziert, also in welchen Frequenzen, wie die Lautstärken sind etc. All diese Annahmen benötigt man, um quasi als Input schon mal sagen zu können, an welchen Stellen kommt Schall jetzt in das Meer hinein. Und zusätzlich muss man dann auch quasi wissen, wie sich der Schall ausbreitet. Und auch dafür braucht man ganz, ganz viele Messdaten über den Druck, über den Salzgehalt, die Temperatur im Meer. Und darüber können dann halt eben auch ForscherInnen berechnen, wie sich der Schall ausbreitet.
Auf einer Lärmkarte zeigt Karina Jurecek die deutsche Nordseeküste mit gelb markierten Zonen. Dort ist die Lärmbelastung höher. Entweder punktuell ausgelöst durch den Bau einer Offshore-Anlage oder als gelb markierte Seestraße.
Und da ist es halt eben kein Wunder, dass entlang der Schifffahrtsrouten natürlich da besonders viel Lärm zu sehen ist. Es ist aber tatsächlich so, der Lärm breitet sich natürlich im ganzen Meer aus. Und letztendlich, er hat ja keine Grenzen, er kennt keine nationalen Grenzen oder auch sonst keine. Er breitet sich einfach so weit aus, bis er im allgemeinen Hintergrundgeräusch untergeht.
Aus einer Kombination aus nationalem Naturschutzgesetz, EU-Richtlinien und bestimmten wissenschaftlichen Empfehlungen ergeben sich spezielle Richtlinien und Lärmgrenzwerte. Für punktuellen Schalllärm, wie er beim Bau von Windkraftanlagen entsteht, gilt daher ein Lärmschutzwert von 160 Dezibel in 750 Metern Entfernung von der Anlage. Um bei den Baumaßnahmen diesen Grenzwert einzuhalten, werden Schallminderungssysteme eingesetzt.
Wie klingt das Meer eigentlich? Meeresrauschen, klar, das ist uns allen vertraut. Der Schriftsteller und Norddeutsche Günter Grass hat das mal so beschrieben.
Wie macht die Ostsee? Blub, pf, psch. Auf Deutsch, auf Polnisch. Blub, pf, psch.
Und auf Dänisch und Schwedisch klingt's genauso. Aber wie ist das eigentlich im Wasser? Gibt es Töne tief unten im Meer, die die Natur selbst produziert? Der Journalist und Biologe Frank Schweikert von der Deutschen Meeresstiftung forscht seit Jahren auch unter Wasser. Von ihm wollte ich wissen, ob es denn überhaupt Töne unter der Meeresoberfläche gibt.
Also im Gegensatz zu dem, was man glaubt, ist die Vielfalt von Geräuschen im Meer unfassbar groß. Wenn man als Taucher oder Schnorchler unten mal die Luft anhält in einem Riff, dann kriegt man das mit, das kräuspelt so ein bisschen. Und man hört ab und zu auch so mong mong, so Geräusche von Fischen beispielsweise. Und wir haben in einem Riff weit ab der Schifffahrt mal Aufnahmen gemacht mit hochempfindlichen Hydrofonen, das sind also Unterwassermikrofone, und festgestellt, dass sich die Fische da unten möglicherweise sogar miteinander unterhalten. Und das hört sich urkomisch.
Zu der Kommunikation unter Wasser gehört natürlich auch die Funktion Hören. Gerade die Meeressäuger, die kommunizieren ja über weite Strecken und hören natürlich dann auch den Lärm der Schiffe. Was macht das mit den Meeressäugern, mit den Walen zum Beispiel?
Also die Meeressäuger sind essentiell darauf angewiesen, dass sie mit der Kommunikation sich gegenseitig verständigen und dass sie mit der Kommunikation, also mit dem Schall, auch Beute fangen. Also bestimmte Wale sind in der Lage, mit ihren Klickgeräuschen kleine Oktopusse in einer Entfernung von 2 bis 3 Kilometern wirklich haarscharf zu sehen, ohne dass sie mit den Augen gucken können, also auch im dunklen Ozean ganz tief unten. Und die Meere sind in den vergangenen Jahren richtig laut geworden, also alle 10 Jahre verdoppelt sich die Lärmbelastung im Meer. Und das ist ein ganz großes Alarmzeichen, weil viele der Meeressäuger sich dann eben nicht mehr miteinander verständigen können, dass die Möglichkeit, mit Hilfe von Geräuschen zu navigieren, auch vermindert oder vielleicht sogar zerstört wird. Und wir sehen das ja, dass Wale immer häufiger auch stranden. Es ist nachgewiesen, dass der Gehörsinn zerstört worden ist durch diesen übermäßigen Schall. Und ich habe vor 3 Tagen eine Nachricht von einem Segler bekommen, dass wir einen großen Wal in der Nordsee gesichtet haben. Und das ist bisher noch nie vorgekommen. Also der muss sich in irgendeiner Form verschwommen haben, vermutlich wegen der Lautstärke der Schiffe.
Haben wir Menschen, hat die Wissenschaft da möglicherweise ein Problem damit, dass unsere Ohren diese Geräusche nur bedingt oder gar nicht hören und deshalb auch nicht als Gefahr für die Tiere wahrnehmen?
Naja, wenn man ans Meer denkt, denkt man zunächst mal nicht an Hören. Das heißt, diese Akustik im Meer ist ein relativ neues Feld. Und wir wissen, dass Fische Geräusche machen, wir wissen, dass Krebse Geräusche machen. Aber wir wissen noch nicht mal, wie viele Fische überhaupt Geräusche machen und wie sie diese Geräusche machen. Und wir wissen auch noch nicht, ob sie diese Geräusche untereinander überhaupt benutzen. Also es gibt so viele Fragezeichen mit dem Thema Schall im Meer. Und da ist der Mensch noch ganz am Anfang.
Gilt das, was die Geräusche angeht, gilt das eigentlich nur für die offenen Meere oder wie sieht das hier zum Beispiel an Binnengewässern aus? Wir stehen hier gerade an der Alster. Könnte man da auch was hören, wenn man könnte?
Man könnte hier auch was hören, aber die Vielfalt von Geräuschen am Meer ist größer, soweit ich das weiß. Und vielleicht eine kleine Geschichte noch. Es gibt seit einem Jahr die Erkenntnis, dass sich junge Fische, wenn die ausschwärmen und sich ein Riff aussuchen, in dem sie später leben möchten, dieses Riff nicht nach Nahrung oder nach Aussehen ausgucken, sondern sie hören. Und wenn sich das Riff gesund anhört, wenn also die Mischung von Geräuschen gesund klingt für den jungen Fisch, dann lässt er sich dort nieder. Das finde ich sensationell und zeigt eigentlich, wie wichtig die Akustik unter Wasser ist.
Wichtig für das Wohlbefinden und das Überleben der Tiere. Nun ist der Schiffsverkehr auf den Meeren ja deutlich mehr geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Und man weiß auch, dass zum Beispiel viele Meeressäuger vom Aussterben bedroht sind. Was kann die Schifffahrt tun? Was können die Menschen tun, um die Geräuschkulisse im Meer seitens der Menschen zu dezimieren?
Also die Schifffahrt und die Menschen können ganz viel tun. Beispielsweise gerade jetzt in Zeiten, wo wir wenig oder wo die Energie teurer wird, ist es eine ganz wichtige Maßgabe, dass die Schifffahrt einfach langsamer wird. Und wenn die Schifffahrt langsamer fährt, spart sie Energie, ist umweltfreundlicher und verursacht wesentlich weniger Lärm. Und technologisch sind wir auch noch gar nicht am Ende, weil es noch viel zu entwickeln gibt, gerade beim Schiffsantrieb. Wenn zum Beispiel heute eine Schraube sich mit Vollgas dreht, dann macht die sogenannte Dekapitationsgeräusche, das sind Mikroexplosionen direkt auf der Schiffsschraubenoberfläche, die dadurch entstehen, dass eben kleine Bläschen implodieren. Das ist wahnsinnig laut für Meeressäuger und auch überhaupt fürs Meer. Und auf der anderen Seite geht die Schiffsschraube auch kaputt. Und ich weiß, dass die Technologen gerade dabei sind, neue Schiffsschraubenmodelle zu entwickeln, bei denen diese Kavitationskräfte weniger sind oder gar nicht, dass also eine sogenannte laminare Strömung an der Schiffsschraube existiert, die die Schiffe dann schneller transportiert und mit weniger Lärm.
Unterwasserlärm, ein Thema, das Teil der internationalen Forschung zum Thema Meeresschutz ist. Die Vereinten Nationen haben deshalb eine UN-Dekade für die Meeresforschung ausgerufen. Dazu bin ich verabredet mit Monika Broich-Moritz. Sie ist studierte Meteorologin und war bis 2018 Präsidentin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie hier in Hamburg. Mit ihr will ich sprechen über die UN-Dekade für Meeresforschung. Das ist aber nur der Titel in Kurzform. Korrekt heißt das wie?
Das heißt korrekt die UN-Dekade der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung. Decade of Ocean Science for Sustainable Development ist der korrekte Titel. Das geht also um Meeresforschung für eine nachhaltige Entwicklung. Und die Vision der Dekade lautet: The science we need for the ocean we want. Also die Wissenschaft, die wir benötigen für den Ozean, den wir in der Zukunft haben wollen. Und zwar weltweit auf der ganzen Welt. Das ist der Fokus.
Sie sind als ehemalige BSH-Chefin natürlich im Thema heute noch engagiert in verschiedenen Stiftungen und Organisationen, die sich um Meeresforschung im weitesten Sinne kümmern. Wie ist diese Ocean Decade jetzt nach knapp der Hälfte der Zeit aufgestellt? Ist da tatsächlich was passiert, was die nachhaltige Meeresforschung nach vorne bringt?
Also die Ozeandekade, ich bin selber nicht mehr aktiv, aber ich war im Vorfeld in der IOC mit eingebunden. Und ich glaube, es hat sich sehr viel auf der Welt bewegt. Es sind überall auf der Welt Projekte entstanden, in allen Erdteilen, in allen Kontinenten, gerade auch in Ländern des globalen Südens, die viele Themen im Fokus haben, die heute wichtig sind. Beseitigung von Plastikmüll, Raumplanung im Ozean, Raumplanung vor den Küsten ist jetzt in vielen Ländern ein wichtiges Thema. Also es gibt eine große Anzahl von interessanten Projekten, die durch die Ozeandekade vorangebracht worden sind.
Hat die Beobachterin Monika Broich-Moritz das Gefühl, dass die Länder des globalen Südens da engagierter sind, weil es ihnen ja natürlich zuerst an die Existenz geht, Stichwort Klimawandel, Stichwort Anstieg des Meeresspiegels. Sind die da einfach aus Fragen der Existenz engagierter?
Ich glaube ja, das ist was für uns oft ein Thema der Forschung ist und ein Thema jetzt sauberer Ozean oder Beseitigung von Meeresmüll ist für uns von großem Interesse, aber mehr so aus dem Umweltschutzgedanken heraus. Für die Länder des globalen Südens ist der Erhalt eines guten Ozeans im Sinne der Ozeandekade lebenswichtig. Für die geht es nicht um sauberes Wasser allein, für die geht es um Leben und Tod. Denn der durch den Klimawandel, durch den Meeresspiegelanstieg, durch Veränderung der Sturmbahnen, der Zugbahnen von Truppenstürmen, sind deren Küsten einfach bedroht in einer Form, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Und wir hier im Norden, wir haben alle das Geld und auch die Technik, um damit umgehen zu können. Das hat man aber auf der Südhalbkugel oder in den tropischen Ländern an den wenigsten Stellen. Und die sind notwendig darauf angewiesen, dass dort etwas passiert und dass hier auch Unterstützung vom globalen Norden geleistet wird.
Haben Sie den Eindruck, dass die Länder des reichen Westens, nenne ich es mal, auf den globalen Süden in dieser Frage hören, dass das hier angekommen ist?
Also in den wissenschaftlichen Institutionen, von denen ich immer mal wieder die Veröffentlichungen lese oder wo ich auch mal bei den Sitzungen teilnehme, beim ZMT zum Beispiel, ist das sehr präsent. Die kümmern sich wirklich sehr intensiv um gemeinsame Projekte mit Ländern in Afrika, in Südostasien, um gemeinsame Projekte voranzutreiben. Und ganz wichtig ist, dass ich glaube, wir in den letzten Jahren gelernt haben, auch viel stärker auf die Indigenous People aus den verschiedenen Ländern zu hören. Das war so, sag ich mal, vor 10 Jahren noch keine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe den Eindruck, da hat die Ozeandekade eine Menge bewirkt. Wahrscheinlich auch die bilateralen Projekte. Geomar macht auch sehr viele gemeinsame Projekte mit Ländern des globalen Südens. Und ich glaube, da ist die Sensibilität erheblich gestiegen. Aber es war nicht immer so. In meiner Anfangszeit im IOC war das oft Meeresforschung ist was, was wir hier treiben mit viel Geld, mit hochtechnisch gerüsteten Schiffen. Und da fühlten sich die Südstaaten, die südlichen Staaten oft zurückgesetzt.
Wenn man mal ein Thema anschaut, was das Thema dieser Sendung ist, Unterwasserschall, Unterwasserlärm, dann könnte man ja vermuten, das ist vor allen Dingen ein Thema der westlichen Hemisphäre, Stichwort Offshore-Windenergie. Dort wird es sehr laut, nicht nur in der Bauphase, auch im Betrieb der Anlagen. Aber das ist auch ein Thema der südlichen Länder, Stichwort sterbende Korallenriffs. Was spielt denn da eine Rolle?
Dieses Thema Unterwasserlärm spielt eine zunehmend große Rolle im globalen Süden oder nicht nur im Süden, sondern überhaupt bei Indigenous People rund um den Globus. Da hat sich in den letzten Jahren auch ein ganz neues Bewusstsein herausgebildet. Denn die indigenen Völker, jetzt vor Alaska habe ich es gerade selber erlebt, oder vor Kanada oder Grönland, rund um Grönland, das wird auf der Südhalbkugel nicht anders sein, die leben ja nach wie vor noch von den Ressourcen aus dem Meer, indem sie sehr nachhaltig die Tiere fangen, so wie ihre Dorfgemeinschaft sie braucht. Also wirklich so viele Tiere entnimmt, wie sie brauchen für das Überleben des Dorfes. Und diese Küstenpopulationen von Walen, von Meeressäugern wie Robben, die sind genau tangiert durch den Unterwasserlärm. Und die Hauptursache in den Küstenregionen sind häufig die Schiffe, denn die Schiffe fahren küstennah. Und da hat es inzwischen eine ganze Reihe Bewegungen und auch Projekte gegeben in den Ländern, die sich damit befassen.
Unterwasserlärm. Für die Meerestiere werden die von Menschen gemachten Töne unter Wasser immer mehr zur Belastung. Aber auch die Natur selbst macht Geräusche unter Wasser, zum Beispiel durch Bewegungen der Erdplatten oder durch Veränderungen an Eisbergen an den Polen. Am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven untersuchen Wissenschaftler die Meeresgeräusche und deren Folgen. Nikolas Golsch.
70 Grad 40 Minuten Süd, 8 Grad 16 Minuten West. In der Nähe der Neumeier-Station in der Antarktis betreibt das Alfred-Wegener-Institut ein Lauschlabor. Den Klang der Antarktis einfangen, das geht nur mit modernster Technologie. Denn viele tierische Bewohner der Polargebiete verbringen einen Großteil ihres Lebens unter Wasser und stellen damit diejenigen, die sie erforschen wollen, vor Herausforderungen. Für die Wissenschaftlerin Caroline Thomisch sind die Geräusche von Robben, Walen und Fischen wie akustische Fährten.
Also obwohl man da diese Eisbedeckung hat im Winter und man da auch gar nichts sieht, weil da Polarnacht ist und es ist einfach total dunkel, ist trotzdem ganz viel los in der Antarktis. Und deswegen ist eben diese passive Akustik, die wir benutzen, so toll, weil man kann einfach die ganze Zeit Daten sammeln und unter das Eis hören und gucken, was im Wasser eben los ist an Tieren.
Thomisch und ihre Kollegen haben zum Beispiel im antarktischen Weddellmeer an verschiedenen Stellen Rekorder und Seismographen ins Wasser gelassen. Mit diesen Geräten können sie die Tiere der Polarregionen akustisch erforschen oder anhand von Schwingungsgeräuschen seismische Bewegungen des Meeresbodens aufzeichnen. Das ganze Jahr über liefern die Geräte Daten an das Lauschlabor Palaoa mit teilweise überraschenden Ergebnissen.
Wir hören zum Beispiel in der Antarktis das ganze Jahr über Blauwale. Das ist total spannend, weil früher man hat immer gedacht, die Blauwale ziehen halt im Sommer in die Antarktis und fressen da. Und im Winter ziehen die zurück in warme Gewässer und bekommen da ihre Jungen. Aber das ist gar nicht so. Wir hören die das ganze Jahr über in der Antarktis, auch in eisbedeckten Gebieten. Und das ist super spannend, weil das eigentlich natürlich dieses vorgefertigte Bild, was man immer so im Kopf hat, Migration, im Sommer dahin, im Winter dahin, setzt das natürlich so ein bisschen außer Kraft oder erweitert das halt, dass es offensichtlich auch Tiere gibt, die da bleiben.
Unter anderem mit diesen Daten kann Caroline Thomisch berechnen, wie sich Populationen von Tieren verändern oder wie als Folge des Klimawandels neue Arten in die polaren Meere einwandern. In den Aufnahmen hat sie beispielsweise verschiedene Robbenarten identifiziert.
Weddellrobben zum Beispiel machen ganz, ganz viele verschiedene Töne. Die klingen so wie Pfiffe. Das ist fast so ein bisschen futuristisch. Und auch super spannend sind Rossrobben. Das klingt so ein bisschen wie so ein Star Wars Lichtschwert oder sowas. Das ist Wahnsinn.
Oft sei es gar nicht so einfach, den unterschiedlichen Tieren die Laute zuzuordnen oder herauszufinden, ob akustische Schwingungen auf ein Erdbeben hinweisen, sagt Thomisch. Und eine Art von Geräuschen stellt die Forscher bis heute vor Rätsel. Vera Schlindwein hat sie im Jahr 2000 zum ersten Mal in den Aufzeichnungen der Seismographen entdeckt.
Wenn man zum Beispiel so eine U-Bahn durch einen Schacht fahren hört und man steht im Bahnhof und die U-Bahn kommt, dann hört man auch solche Geräusche. Manchmal ist es einfach so ein jammerndes Geräusch. Also sind nicht nur angenehme Geräusche. Das sind alles Zufallsbeobachtungen und die Signale sind so augenfällig in den Seismogrammen, dass man einfach hingucken muss.
Einmal dauerten genau diese Klänge 16 Stunden lang an. Vera Schlindwein untersucht in der Antarktis eigentlich unterseeische Eisbeben. Die Töne haben sie am ehesten an Erschütterungen bei einem Vulkanausbruch erinnert. Aber durch genauere Peilungen hat das Forscherteam schließlich herausgefunden, dass sich die Quelle der Geräusche bewegt.
Mein Kollege hat dann auf Satellitenbildern geguckt, was da wandert. Und da konnten wir eben einen Eisberg identifizieren, der da halt lang gewandert ist und aus dessen Richtung immer diese Geräusche gekommen sind.
Ein singender Tafeleisberg also, 30 mal 50 Kilometer groß, der gerade auf Wanderschaft rund um den antarktischen Kontinent war. Nur, wie kamen diese Geräusche zustande? Mittlerweile stehen zwei Theorien im Raum. Die erste haben amerikanische Forscher entwickelt, die den AWI-Messungen ebenfalls nachgegangen sind. Sie gehen davon aus, dass die Geräusche dann entstehen, wenn der Eisberg unter Wasser mit dem Sockel des antarktischen Kontinentes zusammenstößt.
Wenn ein Eisberg langsam auf Grund aufläuft, dann schrappt er über den Boden und im Kontakt zwischen dem Eisberg und dem Boden, da gibt es dann so Schrammgeräusche und die machen dann eben tat, 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 und dann sitzt er fest. lässt der Eisberg, dann rührt sich erstmal nichts. Dann wartet der vielleicht auf Ebbe oder Flut, bis er wieder freikommt. Dann fängt er langsam an, sich wieder zu bewegen. Dann macht es da, und dann ist er frei. Und in dem Moment, wo er dann den Bodenkontakt verloren hat, ist natürlich dann auch Schluss mit Singen.
Vera Schlindwein ist davon noch nicht hundertprozentig überzeugt. Sie glaubt, dass für den Gesang noch zusätzlich Wasser verantwortlich ist, das sich durch unterseeische Spalten im Eisberg presst, sobald dieser auf Grund gelaufen ist. Interessant ist die Erforschung der singenden Eisberge vor allem deswegen, weil sie den Geräuschen von Vulkanbeben so ähnlich sind.
Mich interessiert die Übertragbarkeit auf andere Schwingungssysteme. Wir generieren das eben in Hydrothermalquellen, in Vulkanen, in Eisbergen, und die Analogien, da, die finde ich eben sehr spannend, weil ein Eisberg ist im Verhältnis zu einem Vulkan relativ einfach aufgebaut. Das Umgebungsmedium im Vulkan, das ist eine Mischung aus Asche und Magma und Lava und weiß der Kuckuck was, und die Gänge, die kann ich nicht angucken. Aber so ein Eisberg ist relativ homogen aufgebaut und das Medium, was durchströmt, ist Wasser. Davon kennen wir die physikalischen Parameter viel, viel besser. Und so ein Eisberg könnte man da viel besser eben definieren als so ein Vulkan. Und insofern kann man natürlich dann da auch Analogieschlüsse ziehen.
Vielleicht können die Forscher ihre Erkenntnisse also nutzen, um Vulkanausbrüche künftig besser vorherzusagen. Denn bislang ist unbekannt, wie die Geräusche, die ein Vulkan kurz vor der Eruption von sich gibt, entstehen.
Unterwasserschall, der im Bereich Unterwasserlärm liegt, entsteht also hauptsächlich durch die Schifffahrt. Im Einzelfall auch mal durch Naturereignisse wie Erdrutsche oder Erdbeben, wie wir gerade gehört haben. Aber punktuell hauptsächlich und vor allem in der relevanten Stärke beim Bau von Windkraftanlagen im Meer. Antonia Reif.
Offshore-Anlagen werden mit extrem massiven Stahlpfeilern im Meeresboden verankert. In der deutschen Nord- und Ostsee erfolgt das aufgrund der Bodenbeschaffenheit meist durch sogenanntes Einrammen.
Und da ist es eigentlich so, dass mit einem quasi Hammer auf einen Nagel geklopft wird, beziehungsweise eben dem Pfahl. Und das ist natürlicherweise laut. Das ist natürlich etwas, was sich jeder vorstellen kann. Und das erzeugt so hohe Schalldruckpegel, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass wir den Schweinswal, aber auch andere Arten, eben nicht stören, aber auch nicht verletzen. Also eben diese temporären Hörschwellenverschiebungen verursachen.
Die Geophysikerin Karina Jurecek zeigt in einer Simulation, welcher Schalllärm bei der Einrammung unter Wasser entsteht.
Erstmal in dem Fall, dass wir keine Schallminderung annehmen. Jetzt sind wir direkt daneben. Da hört man natürlich sehr deutlich.
Um den gesetzlichen Lärmschutzwert von 160 Dezibel, 750 Meter rund um den Stahlpfeiler einzuhalten, werden Schallminderungssysteme eingesetzt. In der Simulation ist nur noch ein dumpfes Pulsieren zu hören.
So, und jetzt hören wir die schallgeminderte Variante. Also da, wo wir eben wirklich noch ganz laut so einen Schlag gehört haben, haben wir jetzt halt eben ein viel dumpferes und deutlich gemindertes Geräusch.
Rund 20 Dezibel Lautstärke und damit Schalllärm kann damit reduziert werden. Als häufigste Methode zur Schallminderung wird dabei der große Blasenschleier angewandt.
Das kann man sich tatsächlich so vorstellen. Man legt Gummiringe oder Schläuche sozusagen auf den Meeresboden. Die haben Löcher, dadurch wird Luft gepumpt. Und aus diesen Löchern treten dann ganz viele kleine Luftblasen auf. Die, weil sie natürlich leichter sind, schweben sozusagen zur Meeresoberfläche und bilden damit halt eben tatsächlich so einen Schleier aus Blasen. Und dieser Schleier, beziehungsweise man kann eben auch einen doppelten Ring auslegen, dann hat man sozusagen einen doppelten Schleier aus Blasen. Der reflektiert sozusagen den Schall oder auch verteilt ihn auf verschiedene Arten und Weisen und mindert dadurch das, was außen ankommt.
Kombiniert wird diese Technik mit weiteren Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Hydro-Sound-Dämper. Das ist ein Netz mit vielen kleinen Resonanzkörpern, die um den Rammpfeil gelegt werden und den Schall zusätzlich dämmen. Damit wird der Grenzwert von 160 Dezibel, den das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie für alle Offshore-Bauvorhaben vorschreibt, eingehalten. Als Genehmigungsbehörde kontrolliert das BSH den Unterwasserschall immer in einer Entfernung von 750 Metern rund um den Bau der Windkraftanlage, erklärt Karina Jurecek.
Es ist so tatsächlich, dass während des Baus eine sogenannte Online-Messung passiert. Das heißt, der Verantwortliche für die Führung des Hammers, der sozusagen auf dem Gashebel tritt, der kann sich danach richten, wie laut es bisher schon war und sieht dadurch eben, inwiefern er quasi ein bisschen zurückfahren muss oder halt eben auch genau Gas geben kann in dem Sinne.
Bei diesen punktuellen Messungen wird eine Art Mikrofon unter Wasser gehalten und nennt sich dann aber Hydrophon. Zusätzlich sammelt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie wissenschaftliche Daten zu Schallquellen, Schiffsrouten und verschiedenste Messdaten wie Salzgehalt oder Wassertemperatur im Meer.
Und so gewinnt man halt eben wirklich ja, ein wirkliches Bild der Geräuschkulisse und hat dadurch halt eben ein wirklich sehr, sehr breites und umfangreiches Bild davon, wie sich das Ganze verändert und in welchen Bereichen es wie laut ist sozusagen.
Auf Karten wird dargestellt, wie hoch die Schallstärken im zeitlichen Verlauf sind. Seit dem Einsatz von Schallminderungssystemen wird der Grenzwert beim Bau von Offshore-Anlagen damit eingehalten. Perspektivisch bleibt es aber im Bereich Unterwasserlärmschutz weiter herausfordernd.
Also aktuell ist es so, dass wir natürlich immer größere und mächtigere Pfähle haben. Und das heißt natürlich auch, es wird lauter. Und es ist sozusagen immer herausfordernder, auch an die Technik, weiterhin sozusagen genügend Lärmreduktionen zu gewährleisten und auch hinzukriegen.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die internationale Schifffahrt steht vor Herausforderungen. Zum einen muss gespart werden, die Antriebe müssen effektiver werden. Aber sie müssen auch emissionsärmer werden. Die Umweltanforderungen werden deutlich hochgeschraubt. Monika Broich-Moritz, es wird also nicht nur die Luft sauberer, sondern mit den neuen Antrieben auch die Schiffe leiser.
Ja, ganz klar. Also ich habe den Eindruck, dass auf vielen Werften und in vielen Firmen, die sich mit, oder Universitätseinrichtungen, DLR und andere, die sich mit diesen Themen befassen, das heute genauso im Blick ist wie emissionsarme Motoren. Und da hat sich sehr viel bewegt. Ich nehme mal als Beispiel das BSH. Wir haben ja als allererste Behörde in Deutschland seinerzeit die ATAIR bestellt und mit politischer Unterstützung ein besonders emissionsarmes Schiff bestellt und das mit LNG betrieben wird, damit es eben auch emissionsarm fährt. Und gleichzeitig wurde dieses Schiff als sehr leises Schiff konzipiert. Das hat zwei Effekte. Einmal natürlich für die Besatzung, hat drei Effekte. Einmal für die Besatzung, die ist ein leises Schiff natürlich angenehmer. Zum zweiten für die Messinstrumente, die weniger gestört werden durch Lärm. Und zum dritten natürlich auch nach außen auf die Tierwelt. Insofern sind da viele Umweltentwicklungen Hand in Hand gegangen und die großen Firmen haben das inzwischen auf dem Zettel. Ich finde das eine sehr gute Entwicklung.
Es gibt immer mal wieder Meldungen, dass Wale stranden vor Neuseeland, vor Australien. Die Forschung ist da auch noch nicht so weit, dass sie letztendlich erklären kann, woran das liegt. Woran könnte es liegen? Wollen wir mal spekulieren?
Also da habe ich natürlich viel zu gelesen und auch mit Leuten, die sich mit Wahlen befassen, in NGOs gesprochen. Da streitet man sich noch drüber. Wahrscheinlich sind es immer wieder unterschiedliche Ursachen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die der Behnke von Stralsund, vom Ozeaneum in Stralsund vor ein paar Jahren mal erzählt hat. Da strandeten hier an der Nordsee eine ganze Reihe junger Wale. Und er sagte, die höchste Wahrscheinlichkeit, dass die Ursache ist, junge Wale, gerade junge männliche Wale, sind neugierig. Er sagte damals, wieso Jungs so sind, fand ich sehr, eine sehr nette Geschichte. Wenn die von den arktischen Gewässern ihren Weg nach Süden nehmen, dann gibt es immer Trupps von jungen Männchen, die sagen, ach, probier mal was Neues aus. Und er meinte, die haben sich einfach verfahren, also verschwommen und sind in die Nordsee reingeraten. Das wäre die plausibelste Erklärung, denn da oben ist das Lärmproblem einfach nicht. Das Lärmproblem ist dann hinterher vor Ort in der Nordsee selber durch den Ramschall von Windparkanlagen und durch den hohen, dichten Schiffverkehr in der Nordsee. Also es gibt immer wieder neue Geschichten und neue Begründungen und wahrscheinlich ist im einen Fall das eine der Grund, im anderen Fall das andere der Grund.
Sagt Monika Broich-Moritz, sie war bis 2018 Präsidentin des BSH und heute noch in internationalen Gremien von Schifffahrt und Meeresforschung aktiv. Professor Peter Ehlers, wir sprechen über Unterwasserschall, über Unterwasserlärm. Dass da tatsächlich praktisch auch was passiert in der Forschung, zeigt die jüngste Veranstaltung, bei der Sie auch dabei waren, an der World Maritime University in Malmö. Worum ging es da genau?
Da ging es eigentlich darum, insbesondere unter Einbeziehung der noch in der Entwicklung befindlichen Länder, festzustellen, wie dieses Problem weltweit gesehen wird und welche Ansätze es gibt, dieses Problem zu lösen. Allerdings, die World Maritime University ist eine Institution der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und deshalb war der Workshop im Wesentlichen auf die Schifffahrt bezogen. Man hat dort festgestellt, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse eigentlich ausreichen, um tätig zu werden. Das hat sich dort bestätigt. Man hat auch festgestellt, dass die Internationale Seeschifffahrtsorganisation ja als einzige Organisation überhaupt Richtlinien festgelegt hat. Und das vielleicht für manchen Erstaunliche ist, diese Richtlinien werden von der Schifffahrt ohne Wenn und Aber akzeptiert. Denn die Schifffahrt hat inzwischen festgestellt, dass was dort gefordert wird an technischen Anforderungen, das hilft eigentlich auch, die Energieeffizienz zu verbessern. Und das hilft dann der Schifffahrt, die CO2-Reduzierungsziele zu erreichen, sodass von daher auch nicht mal mit einem Widerstand zu rechnen ist. Man hat dann aber eben erörtert, und wie läuft das in den Entwicklungsländern? Und die Entwicklungsländer sagen natürlich, wir haben zum Teil ganz große Schwierigkeiten. Uns fehlen die Kapazitäten, die wissenschaftlichen Grundlagen genau festzustellen. Uns fehlen die notwendigen finanziellen Mittel. Und die Internationale Seeschifffahrtsorganisation hat deshalb gemeinsam mit dem globalen Umweltfonds und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen ein Projekt aufgelegt, mit dem man den Entwicklungsländern gezielt helfen will, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, also einmal überhaupt das Bewusstsein zu schärfen, dann die wissenschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen und dann Hilfestellung zu leisten bei der Umsetzung der Regelungen.
Sie haben es gesagt, es braucht die vereinten Anstrengungen, um den Ländern, in denen das Geld knapp ist, zu helfen, die Forschung auf die Beine zu stellen und natürlich auch die Menschen, die Wissenschaftler entsprechend auszubilden. Ist das da auch ein Thema gewesen?
Ja, ist ein Thema, aber das war ein Thema, das nicht im Vordergrund gestanden hat. Aber Sie haben völlig recht. Entscheidend ist, dass ich überhaupt Experten habe, die das machen können. Und entscheidend ist, dass solche Leute ausgebildet werden. Und hier wird ja vor allem auch die World Maritime University tätig, die allerdings jetzt nicht die Wissenschaftler ausbildet, sondern die gerade für die Länder, ich sag mal, der dritten und vierten Welt, die Maritime Leaders of Tomorrow, also die das maritime Führungspersonal für die Zukunft ausbildet. Das ist außerordentlich wichtig, um überhaupt dort das Gefühl dafür zu schaffen, dass hier tätig werden muss.
Und es gibt immer mehr Unterstützer, auch hier in Deutschland, die gerade die Forschung finanziell unterstützen, beziehungsweise auch die Studenten finanziell unterstützen.
Ja, dieser Workshop ist veranstaltet worden von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, der World Maritime University, und sie ist unterstützt worden sehr stark von der Schlüter Stiftung für Schifffahrt und Umweltschutz. Das ist die Stiftung eines Reederehepaars, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, gerade in den Bereichen der Welt, wo eben das alles noch nicht so weit entwickelt ist, Hilfestellung zu leisten, indem man zum Beispiel Studenten an der WMU fördert, die sich mit diesem Thema befasst, indem man aber auch solche Workshops, die ja eben gerade dazu dienen sollen, die Kenntnisse zu verbessern, mitfinanziert. Und für diese Stiftung ist der Workshop, den letztlich wir als Stiftung, und ich gehöre dem Vorstand an, angeregt haben, ein wirklich großer Erfolg geworden, weil wir nämlich erstmals festgestellt haben, das ist ein weltweites Problem und es muss weltweit angegangen werden. Und gerade die entwickelten Länder müssen alles tun, um weniger entwickelten Ländern dabei zu helfen.
Ist das die wichtigste Erkenntnis, die Sie aus dem Workshop mitgenommen haben, oder gibt es noch weitere?
Also für mich persönlich ist das eine der wichtigen Erkenntnisse, aber eine Erkenntnis, die ich eigentlich immer schon gehabt habe, dass wir mehr tun müssen, um anderen zu helfen. Für mich ist aber auch eine wichtige Erkenntnis, dass eben für die Schifffahrt Regelungen bestehen, für alle anderen Bereiche aber nicht. Und das ist, wie ich finde, immer wieder beim Meeresumweltschutz ein großes Problem. Man stürzt sich auf die Schifffahrt, dort wird vieles geregelt und die anderen Bereiche lässt man etwas außer Acht.
Unterwasserbergbau ist so ein Thema, was eigentlich vielen, die sich mit dem Thema Meeresschutz beschäftigen, ziemlich Angst macht.
Ja, das ist eins der Probleme. Und beim Unterwasserbergbau habe ich bis heute keine internationalen Regelungen. Ich habe ein paar regionale, aber weltweite Regelungen habe ich nicht. Dasselbe gilt meinetwegen für die Offshore-Windindustrie. Auch dort gibt es überhaupt keine internationalen Regelungen, sondern jeder Staat macht das, was er für richtig oder für machbar hält. Und dann ist es völlig klar, dass Staaten, die ganz andere Prioritäten wegen ihres Entwicklungsstandes setzen müssen, darauf weniger Acht geben können.
Sagt Professor Peter Ehlers, er kommt gerade vom Workshop zum Thema Unterwasserschall an der World Maritime University in Malmö und er ist Vorstand der Schlüter Stiftung für Schifffahrt und Umwelt. Das war das Hamburger Hafenkonzert heute zum Thema Unterwasserschall, Unterwasserlärm. Wenn Sie demnächst vielleicht an einem südlichen Strand sind oder nächsten Sommer hier an Nord- und Ostsee, dann versuchen Sie doch einmal ganz genau hinzuhören, beim Schnorcheln vielleicht. Denn da ist Leben im Wasser und damit auch Kommunikation.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche geht es auch um das Meer und dessen Schutz. Zu Gast im Hamburger Hafenkonzert ist dann der Meeresbeauftragte der Bundesregierung, Sebastian Unger. Der Mann ist vom Fach, er ist Meeresbiologe. Und wir wollen unter anderem von ihm wissen, welche Möglichkeiten er in seinem Job hat, Einfluss auf politische Entscheidungen in Sachen Meeresschutz zu nehmen. Das alles hier im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag oder jederzeit als Podcast. Dort hören Sie auch die Hafenkonzertsendungen der vergangenen Wochen.
Wir sind Hamburg.
Hamburg.
Für heute tschüss Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.